Guten Abend und herzlich willkommen im Radio BEO Kirchenfenster. Bei uns heute Gast ist Miriam Jost. Sie ist Psychotherapeutin und spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung. Sie begleitet junge Erwachsene und Jugendliche unter anderem im Erwachsenwerden und dazu gehört, dass sie sich ablösen vom Elternhaus, ihre eigenen Überzeugungen und Werte entwickeln. Zudem hat sie selber eine Geschichte. Sie ist aufgewachsen als Predigertochter und hat auch für sich Schritt für Schritt den Weg müssen finden in einen eigenen Glauben, in eigene Werte und in die eigene Persönlichkeit. Heute ist sie vierfache Mutter von jungen Erwachsenen und hat also auch aus dieser Perspektive wertvolle Erfahrungen können sammeln. Sie erzählt uns heute von ihrer ganz persönlichen Entwicklung und teilt ihr Wissen aus der Psychotherapie. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Ja, ich freue mich, dass du hier bist, Miriam. Kannst du uns ein bisschen zurücknehmen in deine ganz frühen Erinnerungen oder Erfahrungen? Was hat das für dich bedeutet, als Tochter von einem Prediger in einer Freikirche aufzuwachsen?
Also ich glaube, erfasst, dass das eine Bedeutung haben könnte, habe ich sicher nicht als Kind und als Jugendliche, sondern schon erst später als Erwachsene, dass das irgendwie etwas Besonderes könnte sein. Und das bin ich einfach gewesen, die Älteste von vier. Und der Vater war Pastor in einer Freikirche. Meine Mutter hat geschafft, immer nebendran, also nicht in der Kirche selber. Ist aber dort auch unterstützend drinnen gewesen. Und wir haben einfach unser Leben gelebt, aber schon ganz fest in dieser Subkultur.
Mhm. Also aus der heutigen Sicht würdest du sagen, das war eine Subkultur gewesen, ja. Aber es war dann für dich ein ganz normaler Alltag gewesen.
Ja, genau.
Und wie hat der ausgesehen?
Eigentlich ganz normal, einfach, dass die Freunde, also ich hatte schon Freundinnen, die nicht in der Kirche waren. Das hatte ich immer, schon von klein an, also schon in der Primarstufe. Meine beste Freundin, die gesagt, nichts mit dem hat zu tun gehabt. Genau. Aber der Fokus auf das alltägliche Leben, also Freizeit, Ferien, das ist, hat ganz viel in dieser Kultur stattgefunden. Und das war einfach normal gewesen. Also, das habe ich nicht hinterfragt. Das war schon gut gewesen. Also, ich habe positive Erinnerungen. Das ist jetzt nicht ich habe nicht eine schlimme Kindheit gehabt, gar nicht.
Ja. Wie hast du in Erinnerung deine Kindheit? Also, was sind so Erlebnisse oder so Momente oder ein Gefühl vielleicht, was so zurückbleibt, wenn du zurückdenkst?
Ich habe nicht viele Erinnerungen, ganz konkret. Die kommen meistens erst, wenn ich anfange zu erzählen. Drüber. Also, wenn ich wirklich ganz bewusst nachdenke, das sprudelt normalerweise nicht so. Darum finde ich jetzt die Frage nach den Emotionen noch spannend. Grundsätzlich positiv. Ja. Wir haben viel, durch das, dass meine Mutter auch hat gearbeitet, haben wir, glaube ich, sehr viel. Einerseits Freiraum gehabt. Wenig, weißt du, so, was machst du jetzt, wo bist du jetzt, wo gehst du her? Und gleichwohl aber halt sehr klar strukturiert durch am Sonntag in Gottesdienst gehen, in den Ferien in Lager. Das ist noch so eine markante, das sind sehr markante Erinnerungen. Wir sind viel wie, und die Eltern selber haben Kinderlager geleitet und später sind wir dann so in Sing- und Tanzlager gegangen. War manchmal recht lang, das waren zum Teil dreiwöchige Lager gewesen.
Oh, wow, ja.
Ja. Und das ist immer, das hat einfach gefeckt, weil man auch immer die gleichen Leute hat getroffen, die sonst irgendwo noch immer anders waren, die man unter einem Jahr nicht gesehen hat. Mhm. Wo man auch nicht in dem Sinne Verbindung hatte, also Brieffreundschaften, das hat es gegeben.
Ja. Yeah.
Genau.
Schön.
Ja, sehr viele. Ich bin eher ein introvertierter Mensch und ich war auch viel einfach daheim gewesen. Ich habe viel, viel gelesen. Das war eigentlich mein Liebste gewesen, dass ich so in andere Welten bin, abgetaucht.
Etwas, was ich öfters höre, ist so von Kind von Prediger, ist so das Gefühl von ein bisschen immer unter Beobachtung zu sein. Immer gut beobachtet zu werden. Gerade von den Leuten, die irgendwie Mitglieder sind in dieser Gemeinde, wo man so ein bisschen eine Vorzeigefamilie sollte sein, Vorzeigekinder sollte sein. Ist das dir auch so gegangen?
Ich könnte es nicht bewusst abrufen, dass ich mich so gefühlt habe. Das ist nicht eine Emotion, die auftaucht, aber ich bin überzeugt, dass das der Fall war. Und ich bin auch überzeugt, dass ich das ganz fest verinnerlicht habe. Also sehr verantwortungsbewusst, sehr, ich habe keine Regeln gebrochen, ich habe mich an alles gehalten, was man so muss. Liebe, nette, folgsame, umgängliche, angenehme Tochter, Mädchen, was auch immer. Also das ist sicher tief verinnerlicht gewesen. Aber das so spüren, dass ich das Gefühl habe, oh, ich habe gelitten unter dem und ich weiss nachher genau, wie sich das hat angefühlt, das ist für mich so nicht abrufbar. Nein.
Du bist in der zweiten Klasse, bis seid ihr umgezogen als Familie. Dein Vater hat eine andere Gemeindeleitung übernommen in Liestal.
Genau.
Und dann bist du nachher aufgewachsen, bis du 17 warst, bis du erwachsen warst.
Genau.
Und dann mit 17 ist ein grosser Wechsel gekommen.
Genau. Ja.
Das ist eigentlich auch ein markantes Alter, oder? Mit 17, wo der Freundeskreis auch sehr wichtig ist. Mhm. Wie war es für dich, so rausgerissen zu werden aus dem Umfeld? Und ihr seid auf
Burgdorf.
Burgdorf gezögelt.
Genau. Für mich war es eben nicht so schlimm gewesen, weil ich habe die 9. Klasse abgeschlossen in Liestal und bin dann an Gymer. Ein Jahr. Und wir haben dann schon gewusst, dass wir in einem Jahr werden zügeln. Also ich bin in die neue Klasse gekommen, an diesem Gymnasium. Und habe dort wie schon gewusst, wir werden gehen. Also da wird jetzt nicht irgendwie, werden jetzt meine Freunde fürs Leben oder was weiss ich was, für mich holen. Das kann ich mich erinnern, das war sehr bewusst gewesen.
Ja, du hast dich im Kopf schon ein bisschen vorbereitet.
Ja, genau. Und ich würde schon behaupten, für meine Geschwister, die jünger sind als ich, für die war das viel, viel markanter gewesen. Also die sind mit aus der Oberstufe raus eigentlich, also zwischen 7. und 9. Klasse. Sie sind wirklich gerissen worden. Und ich denke, bei ihnen hat das viel mehr gemacht als mit mir, würde ich jetzt so behaupten.
Ja. Am Ende, es ist auch ein bisschen Persönlichkeit. Ist es deine Persönlichkeit, dass du hoch so anpassungsfähig bist und eigentlich dich kaum etwas aus der Ruhe bringt?
Ja, ich glaube, ja, das habe ich ja von klein auf gelernt. Wie so mit herausfordernden Situationen ruhig können umgehen. Meine eine Schwester sagt aber, ich sage ein Valium-Baby. Meine Mutter hat unter meiner Geburt ganz viel Valium verabreicht bekommen, warum auch immer. Das weiss sie selber nicht so genau, aber sie hat es gerade letzte wieder erzählt. Und ich glaube, über 1-2 Tage. Und sie sagt aber, eben die andere Schwester sagt, das merkt man heute noch. Das ist so, das steckt irgendwo in meinem System. Mhm. Also natürlich, jetzt als Psychologin würde ich sagen, das habe ich einfach in den kleinkindlichen Jahren natürlich gelernt, irgendwo mich eben anzupassen und überleben. Und das hat sicher einen Einfluss gehabt dann in dem Jahr, wo wir sie zügeln. Das ist jetzt halt einfach so gewesen und dann hat man das so gemacht. Und das geht dann schon irgendwie.
Und eben, ihr seid nachher auf Burgdorf gezügelt. Mhm. Dort bist du dann in Gymer gegangen mit 17. Und du hast dort einen jungen, attraktiven, nehme ich an, Mann geheiratet.
Nicht geheiratet,
aber kennengelernt, wo du später auch geheiratet hast.
Jetzt
habe ich schon...
Jetzt hast du es verdorben. Jetzt habe ich schon...
Du hast ihn kennengelernt, dort im Gymer. Und das ist der Mann, wo du heute noch mit ihm zusammen bist. Mit 17 kennengelernt. Was hat dich an ihm dort fasziniert? Weißt du das noch? Also, das weiss ich.
Mal, das weiss ich schon noch. Er hat sich kennen um mich da. Und das war für mich sehr eine neue Erfahrung gewesen. Also, mein Blick auf mich selber dann als Jugendliche ist sicher so, ich bin unscheinbar, ich so ein Mauerblümchen, die fällt nicht auf, eben, die ist wie auch nicht sichtbar. Ich bin eine gute, treue Freundin, aber jetzt weiss ich nicht so. Das war mein Bild von mir. Mhm. Und ich würde ja rückblickend sagen, das war sicher ein grosser Teil von mir. Und ich hatte schon Angst, in die neue Klasse zu kommen. Das waren für mich so ein bisschen Monster gewesen. Hilfe, wo komme ich da her und schaffe ich das überhaupt? Und, also es hat dort schon auch die Emotionen gehabt. Und der hat sich einfach noch mit da. Der hat mir angerufen und hat gesagt, du bist doch die Neue und dann komme ich dort ein bisschen mit dir, du musst dich ein bisschen gewannen dran. Und dann haben wir stundenlang telefoniert. Und meine Schwester, die haben dann schon gefunden, du, der will etwas von dir. Und ich habe gefunden, nein, der ist nur lieb zu mir. Und es war wirklich ganz ein neues Erleben gewesen. Das habe ich so noch nie erlebt. Nein, das stimmt nicht ganz. Im letzten Jahr, also im Gymer, ist auch Typ gsi, wo sich kennen da hat. Aber dort ist für mich wie so, ich gehe weg im Fall. Ich kann nicht mit dir mehr in dich verlieben. Mhm. Und das habe ich dort hinten abgewählt. Also ich glaube, er wäre jetzt auch nicht der Typ gsi, wo ich mich hätte verliebt. Aber dann, in Burgdorf, der Tom, das ist mein Mann, das hat dann er gepasst. Und er ist dann so der Draufgänger und der Klassenklon gewesen. Und er kann alle Jungen halten. Also der ganz anders als ich, von seinem Charakter her. Und er war bei den Coolen gewesen. Und wenn sich so eine Coole, ja, es ist wirklich der Effekt, so der Cool hat sich um mehr Mauerblümchen gekümmert. Mhm. Und ich glaube, das war viel von dem gewesen, so, dass, aha.
Hast du auch von erahnen und merken, dass er ein bisschen mehr von dem
ist? Ja, ja. Er hat das sagt er aber. Also eigentlich müsste er die Geschichte erzählen, das wäre unterhaltsamer. Aber er sagt, er hat schon vor der Sommerferien, sie hat gewusst, es kommt eine neue in die Klasse, hat er gefunden. Wenn er die neue einigermassen irgendwie, wenn es nicht aussieht oder ist oder so immer, dann sagt er das seine.
Oh wow.
Genau, ja.
Der hat schon Pläne geschmiedet, bevor es
da hat schon Pläne geschmiedet, ja. Ja, und hat ja nicht gewusst, was da. Dann ist sie gekommen mit der Mappe, mit dem Fischli auf der Mappe. Ich glaube, das ist noch ein kleiner Schreck gewesen.
Mit dem Fischli auf der Mappe?
Mit dem Fischli auf der Mappe, ja.
Was heisst das?
Ja, das Fischli ist ein Symbol. Das hat man eine Zeit lang sehr viel auch auf vielen Autos gesehen. Ist ein Symbol für die Christen. Also ganz früher war es wirklich ein Erkennungsmerkmal gewesen unter den frühen Christen. Wo sie sich so erkannt quasi. Und das hat sich so in den freikirchlichen Kreisen so erhalten. Mhm. Genau. Und ich habe so ein Fischli auf der Mappe gehabt. Genau. Und das hat er dann, glaube ich, irgendwann schon herausgefunden, was das bedeutet. Und er hat gar nichts mit dem zu tun gehabt. Also er hat null Bezug zu diesen Kreisen gehabt.
Wieso hast du das Fischli auf der Mappe gehabt? Also, das war irgendwie das Bedürfnis gewesen, gegen aussen zu zeigen,
das hängt schon mit meinem Grosswerden zu tun. Also in diesen Lager, wo wir gesungen und getanzt haben. Also die das ein bisschen kennen, das ist von den King's Kids her geprägt gewesen. Es hat nicht so geheissen, weil es in unserer Gemeinde ist aufgebaut worden. Aber das ist ganz fest um Evangelisation gegangen. Also um erzählen von Gott und von Jesus und was man mit Gott und Jesus erlebt. Und ein Zeugnis sein in dieser Welt und sich unterscheiden von der Welt. Das wären so die Wörter, die man gebraucht hat oder vielleicht heute immer noch braucht.
Und das heisst, es ist auch wichtig, dass man gegen aussen ein klares Statement macht, was man glaubt und dass man glaubt.
Ja, genau.
Und das hast du mit dem Aufkleber auf dem Mäppli gemacht. Ja. Ohne Wort. Nachher müssen sie es brauchen.
Ja, genau. Und das war ein Teil von einem Lager, der für mich immer pur lauter Stress war. Also, wir hatten ein Konzert gehabt, das hat einen Spass gemacht. Aber dann war eigentlich die Idee gewesen, also nicht eigentlich, die Idee war, dass man dann mit den Zuschauern geht reden und ihnen eben, also, die Botschaften von diesen Liedern waren ja schon christlich gewesen, oder? Mal. Und dass man dann über das geht berichten.
Mhm.
Genau.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich gar nicht so einfach war, dass der junge Mann, der da dein Interesse davon wecken, mit dem nichts am Hut hat, oder? Nee,
das war überhaupt nicht einfach, weil das hätte ja wie nicht sollen sein.
Ja.
Also so wenden im Sinn von, der soll er sich bitte zuerst bekehren. Bekehren bedeutet bewusst sich entscheiden, auch an den Gott und an Jesus zu glauben.
Mhm.
Und dann könnte es dann okay sein.
Und gleich sind ihr ziemlich schnell nachher zusammengekommen, oder? Mhm. Also das hat sich ziemlich schnell für dich aber auch erledigt, oder wie?
Nein, das hat sich überhaupt nicht erledigt. Aber ich war so verliebt und der war so cool. Das ist einfach gut gewesen. Also dort ist, ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das erste Mal ganz eine bewusste Handlung gegen so die Regeln und Normen, wo ich drinnen bin, aufgewachsen. Mhm. Und ich will dazu noch sagen, im Nachhinein würde ich behaupten, die Regeln und Normen sind vor allem eben, weil wir so viel Zeit in dieser Gemeinde verbracht haben, ihre Freizeit, Jugendgruppe, Sonntagsschule, so viel Freizeit. Meine Eltern waren dort schon viel breiter gewesen in ihrem Denken.
Mhm.
Und das kann ich auch erst jetzt im Nachhinein so benennen. Mein Vater hat für die Gemeinde geschafft, er hat das ja wie auch vertreten. Und das sind ja häufig auch nicht ausgesprochene Regeln und Normen gewesen, sondern das geht so, das weiss man einfach, wie man das macht.
Mhm.
Und, das ist dann wie so, ja, jetzt hat die Miriam nicht fromme Freund.
Mhm.
Also, ich glaube, das ist wahrscheinlich so die erste grosse Konfrontation mit was bedeutet mir das alles eigentlich? Ist das für mich wirklich, glaube ich, dran oder übernehme ich das einfach, weil ich so bin aufgewachsen. Also ich habe das ja quasi mit der Muttermilch aufgesogen.
Der hat relativ schnell geheiratet nachher. Kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive aus es uns anschaut.
Ja,
oder?
Genau.
Also vielleicht aus der Perspektive vom kirchlichen Milieu hat er nicht Zeit gelassen, ein paar Jahre. Aber aus der Perspektive von der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, seid ihr sehr jung gewesen, als ihr geheiratet habt.
Ja, also ich war 23 gewesen, er ist ein bisschen älter als ich. Und ich würde schon nicht sagen, weißt du, das kirchliche Umfeld hat gefunden, so, jetzt müsst ihr den gerade heiraten. Also nicht schon mit 20 oder 19, so von wegen, du, warum wollt ihr nicht heiraten? Also es war nicht ein Drängen gewesen, das ist schon wie mehr, für mich war einfach klar gewesen, ja, der Mann will dich heiraten. Und für ihn war auch klar gewesen. Und er hat sich dort wie halt auch in das kirchliche Umfeld, wie soll ich sagen, integriert im Sinne von, eben, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, er kann einfach mit allen Menschen gut. Und das hat die modernen Türen geöffnet. Also er ist jetzt nicht Teil geworden von der Gemeinde, er hat sich auch nicht eben klassisch bekehrt. Aber der Tom hat einfach zu Miriam gehört. Und das ist wie so, und er ist aber auch in Erscheinung getreten, man hat ihn gekannt. Aber er ist jetzt nie in Gottesdienst gekommen oder nie irgendwie so, das war wie nicht Thema für ihn. Und dann, ja, mit 23.
Und wieso hat er geheiratet?
Ja, wenn man das halt so macht in diesem Umfeld. Also so das Thema gelebte Sexualität vor der Ehe. Das ist eins der grossen Konfliktthemen gewesen, wo mich vor allem in den 6 Jahren, wo ich bin mit ihm zusammen war. Das war unsere grösste Herausforderung gewesen. Wie gestalten wir das? Weil, ich habe gewusst, das darf man ja nicht. So bin ich gross geworden mit diesen Werten. Und, aber dann in 9. Klasse bin ich sicher, habe ich sicher gesagt, das werde ich auch so halten. Und dann hat sich das ein bisschen schwieriger erwiesen. Ja, weil man einfach junge Menschen ist, weil das ganz normal ist, weil das zu uns gehört.
Ja, und ich denke jetzt für ihn, der das ja überhaupt nicht kann nachvollziehen kann, warum nicht, ist es wahrscheinlich schon auch ein Konfliktherd gewesen.
Ja, ich glaube, er hat das wie so, er hat das sehr respektiert. Und gleichzeitig, ja, haben wir dort unseren Weg gemacht, zusammen. Ich bin nie gedrängt gewesen von ihm zu irgendetwas. Wenn ich Stopp gesagt habe, hat er das total respektiert. Und gleichzeitig, ja, läuft das halt dann einfach irgendwie. Und das ist der sichere Grund gewesen, oder wie so eine grosse Erleichterung, wo wir dann sind geraten. Jetzt müssen wir über das, sollen wir nicht mehr kehren. Und das hat sich dann auch ein bisschen aber als, wie soll ich dem sagen? Als Irrläufer entpuppt, der Gedanke. Weil wenn du natürlich in Bezug auf Sexualität so prägt aufwachst und dann mit dem Heiraten soll dann plötzlich alles erlaubt sein. So funktioniert der Mensch nicht. Und das, ja, das zieht sich durch bis jetzt. Nicht problembehaftet, aber immer wieder diskussionsbehaftet.
Also was heisst das?
Also Umgang mit Körper, Ausdruck von den eigenen Wünschen, benennen, was gefällt mir, was will ich, was will ich nicht. Was ja in jeder Beziehung oder in jeder sexuell prägten oder gelebten Beziehung eigentlich soll kommuniziert werden. Und wichtig ist, dass man darüber redet. Was zentral ist, damit das ein erfülltes Thema kann sein, das ist für mich total schwierig gewesen und ist manchmal immer noch herausfordernd. Also das, ich würde schon sagen, das sind Prägungen, die ganz, ganz fest dort eben in meiner Kindheit und Jugend entstanden sind.
Also es ist Hemmungen und das Scham behaftet.
Ja, genau. Und ja, wachst du auf mit dem Ding, von eigentlich ist es ja etwas, das nicht sein soll. Und dann heiratest du und plötzlich sollte alles sein. Und das geht einfach nicht. Das ist nicht das Menschsein. Das entspricht uns nicht, ist heute meine Überzeugung.
Du sagst heute auch, du wirst später heiraten, du wirst nicht mehr so früh heiraten. Und das ist eigentlich auch etwas, was du deinen Kind anders wünschst. Was wünschst du deinen Kind? Also, oder wie beratest du deine Kinder jetzt in diesen Fragen? Sie sind jetzt genau in diesem Alter, nehme ich an, oder? Eben, der Jüngste ist 17, die haben jetzt vielleicht Partner, oder? Sie sind Leute am Kennenlernen, oder so.
Genau.
Wie begleitest du sie jetzt in dem? In dieser Phase?
Also, ich habe, Eben durch das, dass ich mit dem Tom geheiratet bin, der ganz eine andere Prägung hat und dort wirklich eine Teufelentspannung hat in diesem Thema, ist, glaub, halt ganz viel, auch was sie wie Freiheit durch ihn erleben. Und das ist auch das, was ich ihnen möchte vermitteln möchte, dass sie dürfen selber entscheiden in Bezug auf ihren Körper, wie sie das leben wollen. Das ist ihre Fähigkeit und Kompetenz. Und mir geht es nicht darum, dass sie jetzt alles machen sollen, was gerade über den Weg läuft. Und also es geht ja nicht darum, dass man von kein Sex vor der Ehe, wenn man sich löst von dem Wert, der am anderen Ende vom Spektrum landet, von okay, jeden Tag musst du auch mindestens mit irgendjemandem im Bett landen. Also das sage ich jetzt sehr salopp, aber das ist ja manchmal die Angst, oder? Von, nein, wenn man das wie nicht mehr, wie lebt man denn das? Und ich finde nach wie vor, Sexualität ist ein zentrales Beziehungsthema. Es ist man ist sehr verletzbar, es ist intim. Also es braucht da eine höhere Bewusstheit für sich selber, für seinen eigenen Körper. Und was ich meinen Kindern wünsche, und ich würde jetzt mal behaupten, sie würden auch sagen, Mami, das hat er schon gut gemacht. Dass sie da wie wirklich Freiheit haben. Aber auch eine Bewusstheit für das Gegenüber. Dass zwei in so einer Beziehung sind und das für beide muss stimmig sein, das, was man dann erlebt. Und das wäre eigentlich so mein Rotfaden, wo wir probiert haben, ihnen beizubringen.
Und löst sie immer noch, ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, es ist bis heute noch das Thema, löst sie gleich manchmal auch noch so das Unwohlsein aus oder eine Unsicherheit aus, ob welchen Weg oder so, welche Werte gehst du weiter oder bist zur Ruhe gekommen?
Nein, bezüglich Wertevermittlung löst es keine Unsicherheit mehr aus. Das ist für mich sehr klar. Was ich jetzt recht faszinierend finde, wenn ich das mit dir so bespreche, wie leicht es mir fällt, auch im Wissen darum, dass das vielleicht veröffentlicht wird. Und dass irgendwelche Menschen hören. Weil das drüber reden, über das Thema, finde ich nach wie vor sehr herausfordernd. Ganz persönlich. Und jetzt wie so, aha, okay, jetzt kann ich einfach so über das reden. Ist eine besondere Erfahrung. Finde ich jetzt noch gerade schön.
Okay, ja. Schön. Das freut mich.
Dass das wie so. Ja, weil inhaltlich, also rein von Haltung her, nein, da bin ich nicht mehr, bin ich überhaupt nicht mehr unsicher. Ja. Das ist wie, sie dürfen als junge Erwachsene ihren Weg gehen in diesem Thema. Und sie sollen sorgfältig mit sich selber umgehen und das haben sie vermittelt bekommen.
Ja.
Und sorgfältig mit anderen Menschen.
Der hat dann eben geheiratet mit 23, der hat beide studiert und dann hat er aber gleich relativ schnell das erste Kind bekommen.
Ja, genau.
Mit 26, glaube ich, 3 Jahre nach der Hochzeit.
Bin ich gewesen, ja.
Bist du gewesen. Ja. Warum dann auch gerade Kinder? Also, das war ein bisschen ungeplant gewesen, glaube ich, wenn ich mich richtig
erinnere. Also, ungeplant nicht, aber es ist einfach plötzlich der Kinderwunsch gekommen.
Aha.
Wir haben ein Freundespaar. Jetzt muss ich gerade überlegen. Nein, das stimmt nicht. Wir waren die Ersten gewesen, so auch im familiären Setting und im Freundeskreis. Ist unser Sohn auch der Älteste? Aber die anderen sind dann ziemlich gleich auch nachgekommen. Also viele von unseren Freunden haben so in den späten 20er, Anfangs 30er, haben sie ihre Kinder bekommen. Und bei mir ist es einfach so, der Kinderwunsch ist plötzlich einfach da gewesen. Also ich bin auf das Ende von meinem Studium zu und natürlich an der Uni ist das eine mit einem Bauch, da hat man schon geschaut. Also das ist einfach, also als Akademiker hast du erst später Kinder,
yeah, genau.
So in dem Sinn, oder? Aber der Kinderwunsch war einfach plötzlich da gewesen und wir haben gefunden, oh ja, komm, können wir mal schauen. Es wird ja eh nicht gerade einschlagen. Ich habe jahrelang Pillen genommen. Und da hört man ja so im Sinn von, ja, dann musst du nicht grad, das kommt dann schon nicht gerade einfach zu einem Kind. Und das ist dann bei uns halt nicht so gewesen. Und er hat es dann halt das erste Kind gegeben.
Noch während dem Studium?
Noch während dem Studium, ja. Genau.
Ich glaube, du hast die Leidsarbeit geschrieben.
Als er schon Baby war. Ja, noch die letzten Vorlesungen gehabt. Und er war Baby. Und habe dann die Leids abgeschlossen, also die Schlussprüfungen gehabt, wo ich das zweite Mal schwanger war.
Ja.
Genau.
Der hat dann eben auch recht schnell das zweite bekommen.
Ja, genau. Ja? Sie sind relativ nach aufeinander. Ja. Einfach, weil wir haben gefunden, wenn wir jetzt haben angefangen, dann, ja, wir haben gewusst, dass wir mehr als ein Kind wollen. Und, Ja, dann ist sie dahergekommen. Mhm. Er hat sich auf den Weg gemacht. Genau.
Und das ist geflossen, das ist gegangen, das alles.
Ja, das ist total geflossen gegangen. Ja. Das Entstehen von den Kindern ist geflossen. Da sind wir sehr, sehr privilegiert. Genau. Ja, mal, ich würde schon sagen, das ist recht gut gegangen. Wir haben auch gute soziale Unterstützung gehabt. Also meine Mutter hat regelmässig geholfen, jeden Tag. Aber jetzt muss ich überlegen, ist das am Anfang schon gewesen? Nein, am Anfang hat noch eine Bekannte unsere Kinder geholfen. Ich glaube, einen Tag in der Woche. Genau. Und dann ist es dann, zwischen der zweiten und der dritten, ist ein grösserer Abstand. Und dann, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, haben meine Eltern einen Tag regelmässig übernommen. Und der Tom hat sein Pensum reduziert und hat auch so Betreuung übernommen.
Mhm. Genau. Also nach dem zweiten hat er eine kleine Pause gemacht, oder er hat gemerkt, es würde ein bisschen besser aufgehen, oder? Mit der Ausbildung vom Mann,
ja, genau.
Dass sie die abschliessen können. Genau, und das ist genau. Wirklich alles, also wenn du mir das so erzählst, es hat alles so gepasst und ja. Es ist so geflossen. Ja, dann ist das dritte Kind dann gekommen, wo er es wollte, dass es kommt, wo die Mann hat dann arbeiten konnte und so.
Genau, dann habe ich dann auch aufgehört zu arbeiten, ganz aufgehört zu arbeiten. Mhm. Also ausser so, ich habe immer, eben in der Gemeinde bin ich sehr engagiert gewesen, bis und mit Vorstandsarbeit. Ich habe die Ausbildung gemacht, also das Studium gemacht, das war fertig gewesen, und dann habe ich in einem Kinderheim gearbeitet, so habe ich mir eigentlich das Studium finanziert und habe mir auch Geld verdient. Mhm. Weil, als wir geheiratet haben, beide noch in der Ausbildung, hat ja irgendwoher müssen Geld kommen. Mhm. Und dann haben wir beide gearbeitet. Und ich habe dann in diesem Kinderheim noch gearbeitet, bis und mit dritten Kind. Das war eigentlich noch meine Haupttätigkeit gewesen. Mhm. Plus noch bei einem Kinderarzt, wo, also nicht beim Nähen, das war ein spezifischer gewesen, der mir auch ermöglicht hat, dass ich dann überhaupt die therapeutische Ausbildung konnte in Angriff nehmen. Also der ist schon relevant. Wo einfach gefunden hat, willst du zu mir arbeiten? Ich will da meine Praxis aufbauen und ich habe das Gefühl, das könnte noch passen. Und da habe ich einfach Beratungen gemacht. Das war aber am Abend oder am Samstag.
Also seid ihr auch immer rechtzeitig Türen aufgegangen?
Ja, ja, würde ich so sagen. Ja.
Und nachher hat aber auch das vierte Kind noch gefällt. Du sagst, du hast immer die Vorstellung gehabt von vier Kindern. Ja. Du hast gespürt, wie, irgendwas fehlt noch jemand. Und das vierte Kind ist dann auch noch gekommen.
Genau. Also für uns ist wie so, das war unsere gemeinsame Vorstellung gewesen. Mhm. Oder, also wahrscheinlich hat der Tom das wie übernommen, auch schon ursprünglich bei mir. Und nach der dritten habe ich gefunden, ja, jetzt schauen wir mal, wie das so tut. Weil du willst ja irgendwie ein bisschen vernünftig sein oder so. Oder so tun, wie wenn du vernünftig wärst. Aber es ist relativ schnell wie so, es ist einfach noch nicht fertig. Da. Mhm. Es braucht noch jemanden.
Familie sein, das ist etwas, was euch einfach auch sehr erfüllt, so wie es klingt, oder? Was euch viel Freude macht.
Ja, wir sind einfach so unterwegs. Also Herkunftsfamilie ist wichtig. Wir haben einen engen Bezug zueinander. Jetzt von meiner Herkunftsfamilie her. Also Tom, seine Familie ist ein bisschen kleiner als meine. Aber auch dort ist eigentlich ein guter Bezug, nicht so intensiv. Aber wenn, dann ist er gut. Das gehört so zum Leben dazu. Mhm. Ja, ich könnte mir es nicht vorstellen ohne Familie. Also ich glaube, ich würde so leben können. Ich glaube, ich könnte auch zufrieden sein und meine Zeit anders füllen als, also jetzt sowieso, ich meine, Kinder brauchen die nicht mehr, um meine Tage zu füllen. Die
füllen ihre Tage selber.
Ja, oder? Genau. Wir schauen, dass es Futter hat.
Ja.
Genau.
Und ihr wohnt heute auch familiär sehr eng verbunden, immer noch mit deiner Schwester, glaub, mit deinen Eltern in einem Haus.
Ja.
Und ist es einfach konfliktlos, reibungslos, oder?
Oh nein.
Gibt es auch schon Herausforderungen?
Ja, das ist ja wie, wenn du so Wohnformen wählst, wo du nebeneinander wohnst. Das ist wie, also, ich glaube, es haben viele Leute haben das Gefühl, das geht dann nicht. Und seid ihr dann sicher, dass ihr das wollt? Finde ich auch berechtigt, weil man kennt ja viele Beispiele, wo das nicht geht. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen das fein gut. Zusammen. Und jeder hat so seine Macken. Die einen ein bisschen weniger Ordnung als die anderen. Und dann können sich beide ein bisschen an die Nase nehmen. Weil die einen sollen nicht so pingelig tun. Und die anderen haben jetzt rum das mal weg. Also, ja. Aber ich finde, wir machen das gut.
Mhm. Ja. Du hast dich nachher entschieden, noch eine Ausbildung zu machen zur psychologischen Psychotherapeutin, also dass du dann als Psychologin und Psychotherapeutin eure eigene Praxis arbeiten kannst. Das ist eine mehrjährige Ausbildung, die bei dir nachher auch zu einer Dekonstruktion von deinem Glauben noch weitergeführt hat. Kannst du uns dort noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
Dann zumal, ich weiß gar nicht, ob es heute auch noch so viele Stunden sind, aber man hat während der Ausbildung muss man 200 Stunden muss man Selbsterfahrung machen, heisst das. Also das heisst, du gehst selber zu einer Therapeutin und ja, schaust auf dein Leben und schaust auch die Sachen an. Das kannst du auch in der Gruppe, im Gruppensetting machen, das ist auch spannend. Aber du machst schon ganz viel, ich glaube, etwa die Hälfte muss einzeln sein, das weiss ich gar nicht mehr. Oder es sind viel, 200 Stunden. Also wenn man das überlegt, die Ausbildung geht im Schnitt 4 Jahre oder mindestens 4 Jahre, dann würdest du eigentlich eine Woche in die Therapie gehen.
Selber in Therapie gehen, wo du dein Leben, deine Probleme, deine Sorgen.
Und das über 4 Jahre, also 4 Jahre, eine Woche, eine Stunde. Und das ist hochintensiv. Und eigentlich hat es schon angefangen, jetzt also vor der Gemeinde her, ich habe die Ausbildung angefangen, wo der Jüngste ist, ich muss gerade überlegen, der war 7. Ich hatte so das Ding, ich mache jetzt das noch, bevor die Pubertät anfängt, beim Ältesten. Oder bevor er dem Sträubsten innen ist. Das war so meine Fantasie.
Das ist immer gut geplant, oder?
Ja, ja, das kann ich total
sehr
gut.
Sehr gut.
Das kann ich total gut. Genau, aber der Plan ist jetzt auch einer von denen, der nicht so ist aufgegangen. Also erstens ist die Pubertät von meinen Kindern nicht so schlimm gewesen, darum hat es nichts gemacht.
Ja,
aber
ist
es
schön,
ist der Wein, ja, genau. Und es ist dann gleich ein bisschen länger gegangen. Also ich hatte länger gehabt als einfach die 4 Jahre. Aber okay. Ja, das ist ja wie, das spielt keine Rolle. Und dort ist es einfach eine organisatorische Sache gewesen. Also ich hatte einmal im Monat Freitag, Samstag Schule gehabt. Das war sehr intensiv gewesen immer in einer 25er-Gruppe, also neue Menschen. Aber auch intensive Themen. Und dann unter der Woche eben das normale Leben, das Arbeiten. Du musst 40% musst sicher arbeiten neben der Weiterbildung, neben dem Kind haben. Und am Sonntag wäre der Gottesdienst nachher gewesen. Und das ist einfach wie, das habe ich nicht mehr prestiert. Im Sinne von, es war mir einfach zu viel gewesen. Das hat mich wirklich überfordert. Und dort, in dieser Gemeinde gibt es viele Menschen, die ich gerne hatte, die ein guter Kontakt waren. Und gleichzeitig einfach auch noch in Gottesdienst am Sonntagmorgen, das ist einfach nicht mehr. Kräftemässig ist das der Teil gewesen, wo ich gewusst habe, dort kann ich kann meine Kinder nicht weggeben, ich muss arbeiten, ich will die Ausbildung machen. Also ist die Gemeinde das gewesen, wo ich anfangen schränzen. Also ich habe dort dann auch alle Verantwortlichkeiten und so habe ich dann aufgehört. Und der Gottesdienstbesuch ist dann auch in dem Sinn auf der Strecke geblieben. Genau.
Das hat etwas ausgelöst in dir.
Ja, und das machst du nicht. Gewissen. Ja, nein, Sonntag in Gottesdienst, das ist wichtig.
Das gehört
dazu. Ja, und wir haben schon, wir sind nicht jeden Sonntag, weißt du, so wie das Uerli, da hat es immer wieder mal Sonntage gegeben, wo wir auch daheim waren, ausgeschlafen, wenn wir am Samstagabend in Besuch gehen. Irgendwie so. Aber einfach so die Entscheidung treffen, hey, das passt wie nicht mehr, das war schon eine starke Veränderung gewesen. Und ich würde schon sagen, das war einer der Auslöser gewesen. Plus dann eben ihre Selbsterfahrung. Halt viele Sachen hinterfragen. Und durch die entstehende Distanz zu den Inhalten, zu dauernd in dem Innen sein, ja, das macht etwas. Dekonstruktion ist ein Wort, das ich nicht so gerne brauche. Also mir gefällt es als Wort nicht. Und,
wieso?
Ja, es löst auch viel halt Kontroversen aus, oder? Also Menschen, wo festgläubig sind, da ist die Dekonstruktion noch ein kleines Schreckgespenst. Das sind dann sicher die Menschen, die dann abfallen und nicht mehr gläubig sind. Und ich bezeichne mich nach wie vor als gläubiger Mensch, auch christlich gläubiger Mensch. Was für mich einfach wichtig ist geworden, ist schon, das Hinterfragen von was, von all dem. Ich habe so viel mitbekommen. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe das wie mit der Muttermilch aufgesogen. Und ich habe wie nie oder Zeit gehabt, jetzt hinterfragen, was ist eigentlich mein Glaube. Ich bin Psychologin, die mit Kindern und Jugendlichen arbeitet. Oder vor allem als Schwerpunkt. Also das heisst, Entwicklungsthemen sind ein grosser Schwerpunkt. Und auch der Glaube ist ein Entwicklungsthema. Also es gibt auch Theorien dazu, zur Glaubensentwicklung. Und für einen gesunden, erwachsenen Glauben braucht es gemäss diesen Theorien und auch gemäss meiner Überzeugung ein Überarbeiten von diesen Inhalten, die man hat mitbekommen. Weil sonst bleibe ich da in diesem kindlichen, manchmal sogar noch magischen Glauben von, also ich bete ganz fest und dann, wenn ich mein Leben richtig lebe, erhört Gott mein Gebet und dann kommt es gut. Und so funktioniert das Leben nicht und so funktioniert Gott nicht. Also Gott funktioniert eh nicht. Das ist wie, können wir gar nicht so benennen. Aber das ist in ganz vielen noch heute auch erwachsenen Menschen steckt, gerade wo so sie gross geworden, steckt viel noch so. Und darum glaube ich, um zu einem reifen, also das klingt jetzt auch ein bisschen, zu einem reifen Glauben zu gelangen, der einem selber entspricht, ist es nötig, die Inhalte zu hinterfragen.
Was braucht es denn für das, dass man den Glauben hinterfragen kann? Oder wie bist du durch den Prozess durchgegangen?
Also für mich jetzt persönlich ist sicher der Abstand hilfreich gsi, dass ich eben gar nicht mehr so intensiv drinnen gsi. Was ich grundsätzlich, jetzt unabhängig von mir, grundsätzlich wichtig finde, ist die Erlaubnis, überhaupt so dürfen zu denken. Also die Erlaubnis, dürfen Sachen, Glaubensinhalte, Glaubensanweisungen, dürfen in Frage zu stellen. Die Erlaubnis von Zweifel zu haben. Und nicht nur an den Inhalten, sondern sogar an einem Gott selber Zweifel zu haben. Und wenn du innerlich, ich finde, äußerlich wie innerlich die Erlaubnis nicht hast, und die äußere Erlaubnis ermöglicht natürlich die innere. Häufig kann das gar nicht passieren. Und wir Menschen, die meisten Menschen können denken und überlegen, und Zweifel ist etwas, was zum Menschen gehört. Aber wenn du in einem Setting gross wirst, wo Zweifel nicht erlaubt ist, dann ist es ganz, ganz schwierig.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Du redest von innerer Erlaubnis und äußerer Erlaubnis. Also es braucht beides oder braucht es gar nicht beides? Ist es am Schluss die innere Erlaubnis, die reicht, die ich mir selber geben kann?
Ich würde sagen, die innere ist das, was sowieso legitimiert. Also wenn ich mir die innere Erlaubnis gebe, aber damit ich mir die geben kann. Oder wie soll ich sagen, es ist viel, viel einfacher, mir die selber zu geben, wenn ich auch von aussen den Freiraum bekomme. Weil sonst ist es ein doppelter Kampf, den du führst, sowohl gegen deine innere Überzeugung, ich darf doch gar nicht, weil was ist denn, wenn das gleich alles stimmt und wenn ich nicht mehr glaube, dass ich dann, wenn ich stirbe, trotzdem in die Hölle komme, so als Konstrukt, oder? Und wenn ich von aussen auch noch muss kämpfen dagegen, dass ich das doch gar nicht dürfte, dann würde ich schon behaupten, ist es doppelt anstrengend.
Und die äußere Erlaubnis ist bei dir gekommen, dass du dich eben mit diesen Therapiesettings fest hast müssen mit dir auseinandersetzen und die Prozesse, wie hast du gezwungenermassen müssen durchgehen in dieser Ausbildung?
Ja, also meine Selbsterfahrungstherapeutin, die habe ich eigentlich fast immer die gleiche gehabt, in den Gruppensettings. Sie ist selber in der Landeskirche engagiert gewesen, das habe ich gewusst, das war zufällig gewesen, also ich habe sie nicht wegen dem ausgewählt. Aber das ist natürlich für mich sehr spannend gewesen, weil in den Freikirchen ist ja manchmal die Landeskirche schon schlecht. Oder wieso schon die Landeskirchengläubig waren, glauben nicht richtig. Das hat mir niemand irgendwie so gesagt. Aber das ist ja wieso, die denken ein bisschen freier.
Ja.
Und ich glaube, ihre Haltung hat dort natürlich für mich, sie hat wie gewusst, von was sie reden, weil Glaubensthema sein Thema war. Und gleichwohl hat sie dort einen anderen Zugang gehabt, als dass ich herbekomme. Plus, meine Gemeinde, wo ich gross geworden bin, dort haben Zweifel, also ich habe nicht gegen ein äusseres Verbot müssen kämpfen. In meiner Gemeinde ist breites Denken erlaubt gewesen.
Okay.
Immer auch von der Leitung her.
Ja.
Also das ist mir schon noch wichtig, auch zu sagen. Also ich habe nicht gegen das äußere Verbot müssen kämpfen. Ich habe mehr gegen das tiefer innerlichte, wo man halt so mitbekommt. Das ist, glaube ich, meine grössere Herausforderung.
Und die hast du vor allem aus der Kindheit, Jugendzeit rausgenommen?
Ja, die Prägung, die äussere... das so tief innen. Ja. Also dann, Gott ist einfach wahr und real und
das
da gibt es nichts dran zu rütteln.
Was würdest du jetzt sagen, aus der Sicht als Psychotherapeutin, die Kinder und Jugendliche begleitet, was ist denn wichtig, dass sich ein Glaube gesund entwickeln kann? Und du sagst, es ist ein Entwicklungsthema. Vielleicht kann man es ja ausweiten auf andere Entwicklungsthemen. Aber was ist denn wichtig, dass sich ein Kind gesund entwickeln kann?
Ja, schon. Der Freiraum, dass ganz viel möglich kann sein. Also, auch Kinder, die übernehmen das, was sie drinnen gross werden. Also, wenn ich mein Kind im jüdischen Glauben erziehen, dann ist das ihre Glaubensausrichtung, die sie dem mal umgehen. Wenn ich sie im islamischen Glauben erziehe, dann ist das ihre Ausrichtung. Oder wenn ich sie im christlichen Glauben erziehe, also die Kinder übernehmen ja einfach das, was sie drin hineinkommen. Das wählen sie ja nicht. Und damit später eine selbstbestimmte Wahl auch vom «Was glaube ich?» kann entstehen, gesund, finde ich, ist es zentral, dass Freiraum da ist, vom eben breit dürfen denken. Und das macht natürlich mit Eltern auch etwas. Also, wenn ich als tiefgläubige Mutter, dann wette ich ja, oder ich sage es jetzt ganz ein bisschen pointiert, wenn ich als konservativ, evangelikal, christliche Mutter wott, dass meine Kinder, da wott ich, dass meine Kinder an Gott glauben und an Jesus glauben, weil sonst kommt es nicht gut in ihrem Leben. Sonst kommt es auch nicht gut nach ihrem Leben. Und das löst ja ganz viel Angst aus. Also wie mein Kind muss unbedingt glauben, weil sonst ist es des Teufels.
Ist es verloren,
ist,
oder?
Es ist verloren. Verdammt. Ja, sogar. Genau. Genau. Und das sind schlechte Bedingungen für einen gesunden Glauben können zu entwickeln. Ja. Oder wenn ich einfach sage, durch das, dass ich darf mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit so vielen unterschiedlichen Themen arbeiten, sehe ich ja eine Bandbreite von Schöpfung oder von Menschlichkeit, vom Menschsein, wo gerade in den eben auch wiederum konservativen, frommen Kreisen ja vieles ein No-Go ist. Also viele Verhaltensweisen, wo du selber die Schuld bist dafür oder eben, wo du dich versündigst oder was weiss ich was. Und ich erlebe Menschen, die in Not sind. Sonst kommen sie nicht zu mir. Also Not, Leidensdruck ist natürlich Auslöser für Behandlung. Und da kann ich mir täglich vor Augen führen, was da für eine Vielfalt an Menschsein ist, wo nicht daran glauben, dass Gott das geschaffen hat. Und wie kann das nicht Platz haben? So die Engheit, die Enge, wo ich schon erlebe, dass konservative oder sehr enge Glauben, gesetzliche Glauben auslöst und ganz viel Leiden produziert. Und gesunder Glauben, um zurückzukommen zu deiner Frage, braucht Offenheit und Raum. Und es braucht, glaube ich, schon bei den Eltern das Aushalten von, es könnte sein, dass mein Kind einen anderen Weg wählt. Und wegen dem liebe ich mein Kind trotzdem noch. Das wäre eigentlich das Beste auch für die Beziehung. Oder? Mein Kind darf einen anderen Weg wählen.
Ja.
Und das gilt es auszuhalten. Und das ist nicht so einfach, wenn du eben selber aus so einer Ecke kommst.
Ja, und das gilt es auszuhalten von der Person, die es betrifft. Oder? Also
ja.
Es ist, es wäre jetzt in dem Fall die Mutter, die das muss aushalten muss.
Genau.
Und nicht unbedingt Kind.
Ja, genau.
Fairerweise.
Ja. Und damit sich das Kind gesund entwickeln kann, braucht es, dass die Eltern das aushalten.
Was ist deine grösste Frage, die bis heute unbeantwortet geblieben ist, die du Gott gerne stellen würdest? Oder stellst? Schon.
Für mich die grösste Frage, immer noch, dort bin ich wirklich noch nicht durch und ich weiß auch nicht, ob ich dort je wieder durch sein, ist schon das viele Leiden in dieser Welt. Und der christliche Gott sagt von sich, er ist ein liebender Gott. Im Alten Testament haben wir auch ganz viele andere Aussagen oder sehen wir Geschichten, wo ich Liebe nicht sehe. Aber schon das Warum zulassen, warum lässt du das zu? Ich darf immer wieder Frauen, Mütter begleiten oder auch Eltern begleiten, die ihr Kind verloren haben. Das finde ich ein grosses Vorrecht. Und dort ist das sehr eine zentrale Frage im Sinne von, wir können die nicht beantworten. Und mit den Menschen aushalten, dass die Frage nicht beantwortbar ist.
Mhm. Was gibt dir Hoffnung in all dem?
Ich würde sagen, das, was ich vorhin benannt habe, als mein Fundament. Zu wissen, dass das menschliche Sein Gott gewollt ist. Aber ich würde es, also, gell, wenn jetzt Klienten von mir hören, falls ihr mich hört, ihr müsst keine Angst haben, ich darf und will das nicht zum Thema machen in den Therapiesitzungen. Ausser das ist ein Wunsch vom Klient oder von der Klientin. Der Blick auf einen Mensch, der Mensch ist so ein faszinierendes Wesen. Und meine Prägung ist grundsätzlich schlecht und meine heutige Überzeugung ist grundsätzlich gut. Denn siehe, es war gut. Das sind Worte, die im Schöpfungsbericht stehen. Und das ist für mich viel der stärkere Leitfaden geworden. Mhm. Und mit Menschen Hoffnung dort, mit Menschen dürfen unterwegs sein und zu sehen, wie so ein Blick kann wirklich Leben verändern. Mhm. Das finde ich sehr ein grosses Vorrecht. Ja, und ich würde sagen, dort ist Hoffnung.
Mhm. Würde ich auch sagen. Mhm. Merci viel mal.
Danke
für das Gespräch, für deinen Einblick, für deine Gedanken. Und weiterhin alles, alles Gute.
Danke, gleichfalls.
Das war das Kirchenfenster hier auf Radio BO im Gespräch mit der Psychotherapeutin Miriam Jost über ihre ganz eigene Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ihr die Sendung nachhören möchtet, dann findet ihr den Podcast «Kirchenfenster» auf Radio BO überall, wo ihr Podcasts hört. Oder ihr findet die Sendung auf unserer Webseite www.kibo.ch. Die Kirche ist wieder im Radio BO am Sonntag am 9. Könnt ihr hier den Gottesdienst aus der katholischen Kirche Interlaken hören. Und auch nächsten Dienstagabend ist die Kirche wieder hier, am 8. mit dem Kirchenstübli, mit Nachrichten und Berichten aus der Kirche in der Region. Und am 9. mit dem Kirchenfenster, dann über Klöster und was wir ihnen zu verdanken haben. Ich wünsche bis dann ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Immer steht jemand auf dem Gipfel, gäng ist jemand unten im Tal. Manche ist zufrieden mit einem Zipfel, manche will alles Glück aufs Mal. Und ob ich's Glück morgen erwartet, für das hat niemand beweist. Es gäbe ein Fegfeuer, wir behauptet. Wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich, ob ich schon muss Freiheit sein. Und ganz geheimnisvoll antworten ich, können die Vögel frei vor Schwerkraft sein. Und wenn man schaut ins stille Wasser, sieht man die Wolken, spielen drin. Und was noch oben ist, es ist unten. Und alles, so bekommt sie sich. Es mag seltsam sein, wenn ich es erkläre. Was ich weiss, verdanke ich an meinen Räusch. Und ich lebe gäng noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude habe, wenn das ist. Aber wenn ich mir Ruf sollte ruinieren. Gerade heute schenke ich mir noch eine Scheibe. Und noch ein Lieder an die Lippen sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut ins stille Wasser, sieht man den Himmel gespiegelt drin.
I'm not your problem, and I don't wanna be. I didn't ask your opinion on how to be me, and I don't really understand why the hell you care. Whatever you tell me ascends like hot air. Choose to ignore all of the little things you say, 'cause I'm not your problem, and I don't wanna be. Thank you kindly, I refuse. I don't wanna be your only muse, not gonna waste my time with you. You don't seem to have a clue. All I know, this voice inside that guides my path, I can trust in what I know. So I'm just gonna let it go. I'm not your problem, never wanted to be. I feel like a canvas for the whole world to see, and all of the assumptions that you have on me, way too many expressions on how I should be. I choose to ignore all of the little things you say, 'cause I'm not your problem, and I don't wanna be. Thank you kindly, I refuse. Seem to have a clue. All I know is what I have. This voice inside that guides my path, I can trust in what I know. So I'm just gonna let it go. I'm not your problem.
Train or car, just remember to keep on moving. Don't be scared of not getting far. It's a long way home. It's a long way home, and I will cherish all the steps that lead.
doesn't matter. Just make sure they choose well. Every part of your story is part of your journey. Don't regret, go step by step.
Thank you.